بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت سميع الدعاء. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته und willkommen zurück bei einer neuen Folge von سمعنا. Heute mit einem sehr interessanten Thema, gerade in unserer aktuellen Gesellschaft und gerade an dem Punkt, an dem wir uns in diesem Zeitpunkt des Jahres befinden, nämlich dem Punkt, dass wir in das nächste Jahr übergehen. Und auch wenn wir das nicht großartig zelebrieren und kein Silvester feiern, ist es dennoch so, dass wir im Unterbewusstsein schon reflektieren, wie ist das Jahr verlaufen, was nehme ich mir für das kommende Jahr vor, wo stand ich letztes Jahr, wo stehe ich heute, unabhängig von dem Zeitraum, zu dem das geschehen soll, ist das eine Handlung, die wir Muslime immer wieder vollziehen sollten, nämlich uns zu reflektieren, regelmäßig und vor allem darauf zu achten, dass wir niemals dastehen, wo wir vor einem Jahr gestanden haben. Wir sollten uns immer entwickeln und immer verbessern und immer vorankommen. Und so ist die Frage, die wir uns im Prinzip heute stellen, bezogen auf Zeitmanagement: Wie nutze ich meine Zeit sinnvoll? Und im Zusammenspiel damit, wie sorge ich dafür, dass ich nicht in Verlust bin? Denn Allah sagt im Koran: Wahrlich, der Mensch befindet sich im Verlust. Und ich würde mir inshallah wünschen, dass jeder, der sich diese Folge anhört, mindestens eine Sache mitnimmt, die er für sich verändern oder vielleicht wieder beleben möchte. Denn oftmals sage ich Dinge, die euch allen bekannt sind. Aber wir vergessen, der Mensch ist vergesslich, insan, nisyan. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns an diese Dinge erinnern und dass wir unseren Fokus nochmal neu sortieren und dass wir uns nochmal hinsetzen und für Allah, ganz bewusst für Allah, planen, wie wir vorankommen. Bevor ich kurz Surat al-Asr rezitiere, die hierfür auch sehr wichtig und ausschlaggebend ist, möchte ich kurz einen Hadith anführen. Denn es gibt einen Hadith von Bukhari, der besagt: Es gibt zwei Gaben, deren Wert von den Menschen unterschätzt wird. Diese sind Gesundheit und freie Zeit. Und subhanallah, es ist nicht der normale Begriff der Zeit, der hier benutzt wird in diesem Hadith. Also es wird nicht über Waqt gesprochen oder so, sondern der Begriff, der hier benutzt wird im Arabischen, ist Al-Farar. Und Al-Farar ist tatsächlich die freie Zeit. Und heute gehen wir inshallah darauf ein, was wir mit unserer freien Zeit anstellen. Aber zunächst, Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Beim Zeitalter. Der Mensch befindet sich wahrlich in Verlust, außer denjenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun und einander die Wahrheit eindringlich empfehlen und einander die Standhaftigkeit eindringlich empfehlen. In einer Übersetzung von Mohammed Esed wird der erste Vers beim Zeitalter übersetzt mit »Betrachte das Verfliegen der Zeit«. Fand ich sehr interessant und wollte ich an der Stelle einfach noch mal kurz anführen. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wenn ihr euch mit dem Koran befasst und mit Tadabbur befasst, dass ihr euch nicht nur eine Übersetzung anschaut. Denn man kann sich auf verschiedene Weisen von verschiedenen Übersetzungen angesprochen fühlen. An dieser Stelle, wenn er sagt, betrachte das Verfliegen der Zeit, ist das etwas, was wir subhanallah sehr, 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 sehr oft auch sagen. Wir sagen sehr oft, oh, die Zeit fliegt, die Zeit rennt. Ne? Gerade wenn wir uns so nach langer Zeit mal wiedersehen und dann heißt es, oh, die ist plötzlich verheiratet, oh, die hat plötzlich ein Kind oder ihr Kind ist plötzlich 9, der war doch gestern noch 2, dann fallen oft so Aussprüche wie, subhanallah, die Zeit rennt. Ja? Aber die Frage ist, beschäftigen wir uns dann wirklich mit der Frage, wie wir diese verfliegende Zeit nutzen? Und warum sagt Allah hier, dass der Mensch in Verlust ist? Und für wen gilt das? Und ich würde euch jetzt bitten, ihr könnt dann inshallah im Anschluss einfach mal einen kurzen Pausenklick machen, weil hier geht das nahtlos weiter, aber vielleicht drückt ihr dann einfach auf Pause. Ich würde euch bitten, euch kurz hinzusetzen und euch mal einen Stift, einen Zettel in die Hand zu nehmen. Ihr könnt das auch mit dem Handy machen. Wir haben jetzt die Ausgangssituation, jeder von uns hat 24 Stunden. Notiert euch oben mal das Datum, das heutige Datum, an dem ihr das hört. Keine Sorge, das ist keine Klassenarbeit oder sowas. Und wir gehen jetzt von diesen 24 Stunden aus, die wir haben. Und jetzt skizziert ihr mal einen typischen Alltag von euch. Rein nur für euch, ganz ehrlich und ungefiltert, einfach mal ein paar Stichpunkte. Wie fangt ihr an? Wirklich angefangen bei, ich stehe auf, wasche mein Gesicht, mache Wudu, mache mir einen Kaffee, bete, wie auch immer. Ne? Also wie eure Reihenfolge ist, bis hin zum, ich ziehe mich an, gehe arbeiten, komme irgendwann nach Hause, Netflix, wie auch immer. Also so wie euer typischer Alltag aussieht, den skizziert ihr jetzt, inshallah, und habt den dann einfach mal bei euch. Später könnt ihr den dann nochmal zur Hand nehmen, inshallah. Drückt einfach auf Pause und hier geht es jetzt, wie gesagt, nahtlos weiter. Beim Betrachten, wenn ihr euch diese Liste jetzt betrachtet, fällt auf, dass die Wochentage relativ gleich sind. Ja, mit minimalen Unterschieden, ob das jetzt ist, dass man sich zu Hause was zu essen gemacht hat oder draußen essen war oder ob man nach der Arbeit sofort nach Hause gefahren ist oder kurz noch was einkaufen war. Das sind so kleine Unterschiede, die natürlich immer spontan passieren, aber so der grobe Ablauf, wie mein Tag abläuft, ist relativ gleich. Das heißt, die Wochentage sind sehr gleich und auch wenn wir die Wochenenden betrachten, sind diese sehr ähnlich gefüllt. Ob das Freizeit, Familie, Hobbys sind, es ist immer relativ ähnlich. Das heißt, wir lernen, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Wir haben bestimmte Routinen und die sind sehr wichtig für uns und die haben wir uns einfach mal so angewöhnt. Das ist wie wenn man Kaffeetrinker jetzt sagen würde, hör auf, Kaffee zu trinken. Vielleicht werden auch Raucher das nachvollziehen können, wenn man von heute auf morgen sagt, hör auf zu rauchen. Es ist sehr schwierig, eine gewisse Gewohnheit fallen zu lassen. Und meistens zieht man diese Gewohnheiten ein ganzes Leben mit sich. Das heißt, in der Regel müsste bei euch jetzt auf dem Zettel sowas Ähnliches stehen wie Aufstehen, Wudu, Beten, Frühstück, Kaffee, Arbeit, Uni oder Haushalt, vielleicht am Nachmittag einen Film gucken oder Social Media Zeit, Abendessen, bisschen Freizeit, Gebete, Dhikr, Schlafen, Koran, wie auch immer. Das sind so Sachen, die müssten jetzt so grob mal auf eurem Zettel stehen, plus, minus. Und ihr werdet sehen, wenn ihr euch das mit so einem Textmarker mal ein bisschen markiert, dass das meiste sehr dunya-bezogen ist. Wie zum Beispiel Essen, Arbeiten, Film, Social Media, Freizeit, Schlafen, Aufstehen, das ist alles die Dunya. Und dann haben wir ein paar kleine Aspekte der Akhira, wie unsere Gebete, unser Wudu, Koran und Dhikr vielleicht. Und das ist das, was wir dann so auf unserem Zettel finden und das können wir dann jetzt auch mal so ein bisschen gewichten. Was ist jetzt also der Unterschied zwischen Gewohnheit und Ibadah? Der Unterschied zwischen Gewohnheit und Ibadah ist unsere Absicht. Wir würden jetzt natürlich sagen, wir haben jetzt unsere Liste wieder. Ich hatte gerade von dunya-bezogenen Dingen gesprochen. Wenn wir jetzt das Schlafen mal nehmen, würde ja niemand sagen, hey, wie schön, dass du diese Ibadah vollziehst. Wie schön, dass du schlafen gehst und das ist ja so eine tolle Ibadah. Bestimmt rezitierst du im Schlaf Suratul Mulk. Das passiert natürlich nicht. Aber wenn wir jetzt mal über die Absicht, über die Niyya nachdenken, dann ist die Frage, die ich mir dann stelle, schlafe ich einfach nur, weil ich müde bin oder schlafe ich, weil ich Ruhe brauche, um wieder voll fokussiert auf Allah sein zu können, um zu Fajr aufstehen zu können zum Beispiel, um vor meiner regulären Arbeitszeit aufstehen zu können, ein bisschen Koran lesen zu können. Esse ich, weil ich Hunger habe oder esse ich, weil der Körper eine Amana ist? Und weil ich den Körper stärken möchte, den Allah mir geschenkt hat. Dusche ich, weil ich stinke? Oder dusche ich, weil Allah die liebt, die sich reinhalten? Ihr merkt, diese kleinen Dinge machen den großen Unterschied. Also diese Absicht, die ich davor setze, verändert meine komplette Liste. Denn wenn wir also die Niyya vergessen, dann passiert was mit dieser Liste, die ihr vor euch habt? ist eigentlich ein trauriger Anblick dann, weil die Liste überwiegt in Dunja-Dingen. Wenn ich aber die Nia nicht vergesse und sie berücksichtige, dann ist 100% auf meiner Liste auf mein Akhira-Konto. Das ist zunächst einmal etwas, was ich euch gerne nochmal ins Gedächtnis rufen wollte. Okay, jetzt haben wir durch die Nia das Outcome gesteigert. Wir haben, aber dennoch ist es so, dass wir gerne konkrete Dinge für Allah machen wollen. Wir wollen etwas aktiver werden, dientechnisch, spirituell, ihm nahe kommen und die freie Zeit mehr nutzen. Das heißt, wir haben also jetzt eine Routine, die laut Statistiken den größten Teil unseres Lebens genau so bleibt, mit minimalen Veränderungen. Sei es jetzt, dass man irgendwann, nehmen wir mal an, wir haben jetzt 20 Jahre eine Routine und dann fange ich an zu studieren. Dann verändert sich ein kleiner Teil, aber sonst baut sich wieder eine relativ ähnliche Routine auf. In dem Moment, wo ich heirate, verändert sich wieder ein kleines Stückchen, aber ich baue auch hier wieder eine Routine auf. In dem Moment, wenn ich ein Kind bekomme, verändert sich wieder ein Stück und so weiter und so fort. In der Regel sind wir aber in einer Routine oder befinden uns in unserer Routine, die den Großteil unseres Lebens so bleibt. Was passiert jetzt also, wenn ich einen klitzekleinen Eingriff in diese Routine unternehme? Zum Beispiel, nur ein Beispiel, nach Fajr Azkar hinzufüge. Oder ich ersetze zum Beispiel von 3 Stunden Netflix eine Stunde mit Azkar oder Vorträgen oder Sonstiges. Was passiert, wenn ich das tue? Mit nur einem Eingriff in meine Daily Routine ändere ich den Lauf des gesamten restlichen Lebens. Denn wir haben ja gerade gelernt, laut Statistiken, ist der Großteil meines Lebens genau diese Routine. Wenn ich jetzt also nur einen kleinen Eingriff vornehme, verändere ich das restliche Leben, subhanallah, mit einer kleinen Sache. Man denkt immer, es ist so kompliziert, aber eine Sache verändert schon den Lauf deines gesamten Lebens. Und wenn man mich jetzt fragen würde, wann dieser Eingriff stattfinden soll, dann würde meine Antwort lauten, heute, jetzt, sofort. Denn Allah sagt, wal asr. Allah schwört bei der Zeit. Es ist dringlich. Wir sollten keine Zeit verschwenden. Allah nutzt hier ein kurzes Wort. Das ist wie, wenn es hier bei mir brennen würde, dann würde ich auch nicht sagen, ja, zieht euch mal bitte an, da hinten ist ein Feuer, vergesst eure Sachen nicht und dann gehen wir jetzt mal alle raus. Nein, es ist dringlich, also verliere ich keine Zeit mit vielen Worten, sondern ich rufe einfach Feuer. Ich rufe dieses Wort rein, um zu signalisieren, es ist dringend, beeilt euch. Allah setzt hier ein Ausrufezeichen, im Prinzip ein imaginäres Ausrufezeichen, indem er Wal Asr sagt. Wie können wir dann noch entspannt überlegen, ob wir nächste Woche starten wollen oder in der 2. Januarwoche oder erst im März, vielleicht im Ramadan ist ein guter Zeitpunkt. Wie können wir so entspannt überlegen, wenn Allah hier mit ganz viel Ausdruck bei der Zeit schwört? Subhanallah. Lasst uns ein Beispiel nehmen. Und zum Beispiel Ramadan uns anschauen. Ramadan ist ein Monat, in dem schaffen wir es, in 30 Tagen das Beste aus uns rauszuholen. Wir stehen 30 Tage zu Fajr auf, wir beten vielleicht sogar Tahajjud und Qiyam, wir gehen 30 Tage in die Moschee, wir spenden 30 Tage lang, wir achten darauf, was wir sagen, wir hüten unsere Zunge, wir ziehen richtig durch, 30 Tage lang. Warum? Weil wir wissen, die Zeit ist begrenzt. Wir müssen diese Zeit nutzen. Wir haben nur 30 Tage. Was machen wir danach? Danach kehren wir zu unserer Routine zurück. Und ich sage nicht, dass die Routine generell schlecht ist. Aber ehrlich gesagt, also unter uns, warum haben wir denn unser Low nach Ramadan? Jeder kennt diesen After-Ramadan-Low, wo es dann heißt, oh, auf einmal fällt es mir wieder so schwer, zu Fajr aufzustehen. Warum haben wir das? Weil wir unzufrieden sind mit uns. Wir wissen, was wir können. Wir haben gesehen, was wir geschafft haben in diesen 30 Tagen. Warum lese ich auf einmal keinen Koran mehr? Warum bin ich jetzt nur noch am Netflix und Handy? Warum esse ich nur noch Schrott? Subhanallah. Wir wissen, dass es besser geht. Und warum ändern wir nichts, trotzdem, dass wir das wissen? Weil keine Dringlichkeit besteht. Wir haben ja Zeit. Und jetzt werden die meisten sagen, ja, es ist aber sehr schwer, das durchzuziehen über das ganze Jahr. Und viele fragen auch mich, wie ziehst du es denn durch? Wie motivierst du dich? Und ich bin der festen Überzeugung, dass alles Einstellungssache ist. Es klingt hart, aber es ist so. Wir nehmen das Beispiel eines Jobs. Wenn wir einen Job haben und es ist uns absolut wichtig, das ist unser Traumjob, okay? Wir wüssten, dass wenn wir zu spät kommen würden immer wieder, ohne Abmeldung, ohne Begründung, dass unsere Kündigung direkt vor der Tür stehen würde. Deswegen sind wir pünktlich, wenn es uns wichtig ist. Wenn wir mal nicht kommen würden, einfach so, ohne abzusagen, wir wüssten, die Kündigung wartet auf uns. Deswegen passiert das nicht. Wir würden nicht einfach so nicht erscheinen. Weil uns das bewusst ist und uns wichtig ist, achten wir darauf, subhanallah. Also machen wir was? Also gerade jetzt so der Übergang, ne, von Studium in Berufsleben, viele Studenten kennen es, ist ein bisschen hart immer, ne, von diesem etwas gechillteren, ich gehe zur Vorlesung, wann ich gehen will, auf Stopp, du musst um 6 Uhr aufstehen, um 8 Uhr auf der Arbeit sein, um 17 Uhr erst Feierabend und so weiter. Dieser Übergang ist relativ schwierig, aber was machen wir, wenn das passiert und wenn dieser Job ein wichtiger Job für uns ist? Wir reißen uns zusammen. Am Anfang ist ganz schön hart. Dann entsteht irgendwann eine Routine, an die wir uns so langsam gewöhnen. Und plötzlich wird es sogar normal. Es ist auf einmal gar nicht mehr schwer. Wir kennen das auch sehr oft aus Berufen, wie zum Beispiel Berufen im medizinischen Bereich oder in anderen Bereichen, wo eine Nachtschicht Thema ist. Ja? Viele sagen dann so, oh, ich könnte das nicht. Also wie kannst du nachts arbeiten? Ja, für die Person ist es relativ normal geworden. War am Anfang vielleicht auch schwierig, aber für die Person ist es ganz normal geworden. Und das Gleiche gilt für Ramadan. Wie oft müssen wir uns anhören, nicht mal Wasser, was für andere so unrealistisch klingt, wie können die einen ganzen Tag lang ohne Wasser klarkommen, ist für uns absolut normal. Keiner von uns würde sich jetzt fragen, oh mein Gott, wie überlege ich den morgigen Ramadan-Tag ohne Wasser? Oje, oje. Wie soll ich es schaffen, morgen kein Wasser zu trinken? Keiner wird das sagen. Warum? Weil es ganz normal ist. Es ist unsere Routine geworden. Und weil es unsere Routine ist, ist es so einfach geworden, subhanallah. Wir vergessen aber, dass wir als Kinder auch irgendwo mal angefangen haben. Denkt an euch als Kinder oder vielleicht an eure Kinder, die ihr jetzt selber habt. Vielleicht haben einige von euch Kinder, die jetzt so in dieses Alter kommen oder vielleicht vor kurzem in dem Alter eingetreten sind, wo sie anfangen zu fasten. Das erste Jahr ist richtig schwer. Man kriegt alle 5 Minuten die Frage, wann ist Maghrib? Ist schon, sind die Ersten, die am Tisch sitzen, die warten und nicht mehr aushalten können. Und im zweiten Jahr wird es vielleicht auch noch ein bisschen hapern und stolprig. Aber ab dem dritten, vierten Jahr ist es gar keine Frage mehr. Ist easy. Ja, normal trinken wir kein Wasser. Ist ganz normal. Es ist nicht für jeden normal. Jeder Anfang ist schwer. Aber sobald wir dem ein anderes Gewicht geben, eine andere Priorität, eine Selbstverständlichkeit, wird es zu einer sehr leichten Routine. Und nehmen wir jetzt mal an, wir hätten genau diese Überzeugung, die wir für unseren Job jetzt haben, unseren Traumjob, die würden wir jetzt in uns tragen, dass wir ohne Fajr oder ohne Koran oder ohne Adhkar verloren wären, dass Allah uns kündigen würde, in Anführungsstrichen. Nehmen wir das mal an, dass wir so denken würden. Dann würden wir uns erst zwingen, wir würden uns irgendwann dran gewöhnen, dann würde eine Routine draus und dann wird es leicht. Das heißt, wenn du jetzt überzeugt wärst, dass Allah dich morgen fallen lassen würde, wenn du Fajr verpasst, wenn du fest davon überzeugt wärst, wenn du wüsstest, wenn dir jemand sagen würde, wenn du morgen nicht zu Fajr erscheinst, dann bist du raus, Allah streicht dich von der Liste. Wer von uns würde Fajr verpassen? Keiner. Und jetzt komme ich kurz auf die Sura zurück, denn Allah sagt, Innal insana lafi khusr. Wahrlich, der Mensch befindet sich in Verlust. Außer, illa alladhina amanu. Also außer denen, die glauben. Definiere Glauben, überzeugt sein. Wenn ich an etwas fest glaube, bin ich überzeugt von etwas. Das heißt, Allah sagt an dieser Stelle, der Mensch befindet sich in Verlust außer dem, der überzeugt ist. Wir sind so lange im Verlust, solange wir nicht davon überzeugt sind, dass diese Ibadat, dass Allah ein wichtiger und der wichtigste Bestandteil in unserem Alltag sein muss. Dass wir verloren sind, wenn wir ihn nicht haben. So lange sind wir in Verlust, bis wir nicht davon überzeugt sind. Subhanallah. Wenn man also tief in sich hineinschaut und merkt, dass man vielleicht nicht davon überzeugt ist, dass wir ohne nichts dastehen, ohne Allah und seine Regeln, dann gehören wir per Definition zu innal insana lafi khusr. Ist eine harte Wahrheit, aber die muss ausgesprochen werden. Ja? Wenn wir diese Überzeugung in uns nicht tragen, dass Allah alles ist und dass wir ihn nicht haben, wenn wir ihn nicht haben, dann gehören wir zu innal insana lafi khusr. Und ich möchte in diesem Zusammenhang auch kurz auf Surat Al-Asr eingehen, und dabei ist es wichtig, dass uns das Gewicht dieser Sura bewusst ist. Denn die Sahaba trennten sich nicht, ohne Surat Al-Asr zu rezitieren. Also immer, wenn sie sich getroffen haben, schön und gut, aber wenn sie auseinandergegangen sind, wurde erst Surat Al-Asr rezitiert und dann haben sie sich getrennt. Und wichtig ist auch zu wissen, dass es davor schon viele andere Suren gab. Es ist jetzt nicht so, dass es die erste Sura war. Es gab auch schon Surat al-Fatiha, ohne die wir nicht beten können, die fünfmal am Tag in fünf Gebeten erwähnt wird und die auch eine gewaltige Sura ist. Aber warum Surat al-Asr? Sie haben sich nicht getrennt, ohne Surat al-Asr zu rezitieren, was uns nochmal daran erinnert, was für ein Gewicht diese Sura hat. Und Imam Shafi'i sagte zu dieser Sura, wenn der gesamte Koran nicht wäre, und es nur Surat al-Asr geben würde, dann wäre es genug für die Menschheit. Subhanallah. So stark ist das Gewicht dieser Sura. Denn das Ziel dieser Sura ist es, alles mit anderen Augen zu betrachten. Einen Perspektivenwechsel, einen Mindset-Switch zu haben. Das heißt, wenn wir diese Sura verstanden haben, denken wir anders. Wir definieren anders, subhanallah. Und worum geht es dabei genau? Natürlich um die Zeit und um die Definition von Erfolg und Misserfolg. Und ganz wichtig, es gibt eine Meinung, die sagt, dass diese Sura uns nicht lehrt, wie wir die Erfolgreichesten sind, die Besten der Besten. Das ist nicht das, was wir aus dieser Sura ziehen. Eigentlich zeigt sie uns nur das Minimum auf, das jeder Muslim mitbringen sollte, um nicht zu denen zu gehören, die im Verlust sind. Also es geht gar nicht darum, der Beste des Besten zu werden, sondern wir sprechen hier von Basics. Das heißt, wenn du das mitbringst, dieses Minimum, dann bist du schon mal nicht von denen, die im Verlust sind. Dann bist du so mäßig gerade durch. Kennt ihr das, wenn du weißt, so mit 3,9 hast du noch bestanden? So, das ist so unsere 3,9. Gerade noch geschafft. Wir gehören nicht zu denen, die durchgefallen sind. Okay? Sprich, das, was jetzt kommt, ist basic. Okay? Und was natürlich auch noch bedeutet, also ganz wichtig, das möchte ich nochmal hinzufügen, es ist trotzdem ein Erfolg, ne? Weil wenn ich mein Abitur bestanden habe, auch mit 3,9, habe ich immer noch bestanden und das ist ein Erfolg, bedeutet aber nicht, dass ich zu den Besten gehöre. Und das ist ganz wichtig, vielleicht hier nochmal dieses Bild im Hinterkopf zu haben. Eine weitere Meinung sagt, dass die Zeit selber am jüngsten Tag die Worte sprechen wird, innal insana lafi khusr, subhanallah. So. Und jetzt kommen die vier Ausnahmen. Also Allah sagt, wahrlich, der Mensch ist im Verlust oder die Menschen befinden sich im Verlust. Illa. Okay, wer sind diese Ausnahmen? Illa alladhina amanu, Nummer 1, die glauben. Wa amilus salihat, Nummer 2, die rechtschaffene Werke tun. Wa tawasaw bil haqq, Nummer 3, die zur Wahrheit aufrufen oder sie sich eindringlich empfehlen. Und Nummer 4, wa tawasaw bis sabr, die zur Geduld aufrufen. So, das heißt, Erfolg wird jetzt an dieser Stelle komplett neu definiert. In der Regel sehen wir nämlich jemanden als erfolgreich, der ein gutes Leben führt, der einen Job hat, einen angesehenen Job, ein Haus, Familie, Wohlstand, dem geht es gut, der hat was geschafft im Leben, der ist erfolgreich, ja? Wenn wir jetzt einen Bettler sehen würden oder einen Obdachlosen, würden wir niemals sagen, wow, der ist so erfolgreich. Das machen wir nicht. Das ist in unseren Köpfen nicht drin. Und jetzt ist aber die Frage, wie hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gelebt? Hat er Häuser, Diener, Autos, Bedienstete, Thron etc.? Oder hat er eigentlich sehr bescheiden gelebt? Und ist er nicht trotzdem der erfolgreichste unter uns Menschen, subhanallah? Das heißt, Allah definiert hier neu. der Grundgedanke von Erfolg, den ein jeder Mensch von uns hat, der wird jetzt mit Suratul Asr kurz mal gelöscht. Ein neuer Gedanke wird gepflanzt. Nämlich, erfolgreich ist der, der الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. So können wir diesen Satz mal weiterführen. Erfolgreich ist der, der glaubt, rechtschaffene Werke tut, zur Wahrheit aufruft, zur Geduld aufruft. Das ist die Definition von Erfolg. Und das heißt natürlich jetzt nicht, dass jemand, der einen tollen Standard hat, ein Haus hat, einen guten Job hat, der eine Familie hat, nicht erfolgreich ist. Also nicht falsch verstehen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, erst müssen diese vier Kriterien erfüllt sein. Und dann können wir auch die weltlichen Erfolge anstreben. Dann sind auch die weltlichen Erfolge was wert. Aber wichtig ist, diese vier Kriterien, ohne die bist du nicht erfolgreich. Ohne diese vier Kriterien, nach unserer islamischen Definition, bist du nicht erfolgreich. Das heißt, das Mindset ist hier sowas von wichtig, subhanallah. Okay, Allah schwört jetzt also bei der Zeit. Und es gibt Mufassirun, die sagen, stellt euch viele, viele Ausrufezeichen nach Wal Asr vor. Ja, so gewaltig ist Wal Asr. Al Asr ist ein besonderes Wort, nicht wie Waqt oder Zaman, was auch für Zeit verwendet wird. Wir schauen uns dieses besondere Wort jetzt, inshallah, etwas genauer an. Linguistisch gesehen ist eine Abstammung von dem Wort Asr, Asara. Und Asara im Arabischen bedeutet so viel wie pressen oder auspressen. Es wird sehr oft für Früchte benutzt, wenn man Saft aus ihnen macht. Zum Beispiel, wenn man aus Trauben Saft macht oder wenn man aus Oliven Öl macht. Ja, dieser Prozess, dass man Tropfen für Tropfen langsam extrahiert, das ist Asara. Eine weitere Beschreibung im Arabischen zu dem Begriff Asr ist die Beschreibung eines Tornados, subhanallah. Das heißt, das Bild eines Tornados wird beschrieben, wie er alles mit sich reißt. Ein Tornado reißt alles mit sich, er lässt nichts zurück. Er kann auch nicht gestoppt werden, subhanallah. Und bezogen auf die Zeit können wir das so in unsere Worte packen, dass wir sagen, es ist etwas sehr Mächtiges. Es ist etwas, das nicht gestoppt werden kann. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Es ist etwas, das alles aus uns herauspresst, quasi das Leben aus uns herauspresst. Und dann kennen wir alle auch das Asr-Gebet. Ja? Das Gebet, bevor die Sonne untergeht. Oder man könnte es jetzt nochmal so beschreiben, dass die Sonne runtergedrückt wird. Ja? Die Strahlen sind nicht mehr so stark. Der Übergang von dieser Phase zur nächsten Phase, dass es plötzlich stockdunkel ist, der ist sehr schnell. Wir kennen das auch sehr oft, dass wir unterwegs sind oder so und sagen, ja, schaffe ich noch, zu Asr bin ich zu Hause. Zack, sind wir zu Hause und es ist dunkel. Wir haben es nicht geschafft. Das heißt, es vergeht so schnell, ohne dass du es merkst, subhanallah. Und dann gibt es auch nochmal den arabischen Begriff El-Asr. Das ist, wenn man etwas nicht gehen lässt oder etwas einsperrt. Ja? Es gibt aber auch positive Assoziationen zu dem Wort Asr. Wenn man sagt Asara mit Fetha, dann ist das zum einen ein Ort der Zuflucht, zum anderen bedeutet es, jemanden sehr eng zu umschlingen und zu umarmen, etwas zu beschützen. Ja? Das heißt, mit korrekter Nutzung der Zeit kann sie zu unserem Schutz und zu unserem Freund werden. Das Bild, das von dieser Zeit jetzt also entstehen müsste bei euch im Kopf, ist das Bild einer Zeit, die läuft, also tropft in Anführungsstrichen, einer Zeit, die nicht gestoppt werden kann, einer Zeit, die alles Vergangene zerstört, in Anführungsstrichen unser Tornado, aber auch einer Zeit, die dich umarmt und dir Schutz bietet. Die Zeit hat also zwei Seiten, einmal die vergangene Zeit und die noch übrig gebliebene Zeit. Und bei genau diesem Begriff schwört jetzt Allah, Wal Asr. Und jetzt sagt Allah, Innal insana lafi khusr. Wahrlich, der Mensch befindet sich in Verlust. Und er benutzt das Wort Al-Insan. Er hätte auch sagen können, Innal nasa lafi khusr. Allgemein, der Mensch. Oder die Menschen, Entschuldigung, also allgemein, die Menschen. Aber Allah sagt Al-Insan. Das heißt, jeder einzelne Mensch, subhanallah, befindet sich im Verlust. Warum macht er das? Wenn ich jetzt sagen würde, wenn ich jetzt irgendwo bin und sage, ich finde es total blöd, dass mir hier keiner hilft, dann würden sich wahrscheinlich nicht alle angesprochen fühlen, sondern nur die paar Leute, die mir gerade auch wirklich nicht helfen. Wenn ich aber sagen würde, ich finde es blöd, dass jeder Einzelne von euch mich gerade ignoriert und mir nicht hilft, dann würde sich erstmal jeder Einzelne kurz überlegen, hä, meint ihr mich? Warum? Ich habe doch geholfen. Oder, ne, aber man fühlt sich nochmal angesprochen, weil jeder Einzelne benannt wird und nicht die Allgemeinheit. Ja, es ist wie wenn ich in einen Raum komme mit Kindern und sage, ich finde es nicht toll, dass ihr nicht aufgeräumt habt. Dann fühlt sich vielleicht nur das Kind oder nur die drei Kinder angesprochen, die nicht aufgeräumt haben. Und die anderen denken sich, nee, ich bin safe, also ich habe ja ein bisschen aufgeräumt. Der fühlt sich gar nicht angesprochen. Wenn ich aber sage, ich finde das blöd, dass kein Einzelner von euch aufgeräumt hat, jeder von euch hätte aufräumen sollen, dann werden erstmal die aufstehen, die vielleicht versucht haben aufzuräumen, sagen, hey, ich hab doch. Ne? Also, aber es fühlt sich jeder angesprochen und das ist das Wichtige dabei. Deswegen an dieser Stelle El Insan, jedes einzelne Individuum wird angesprochen. Jedes einzelne Individuum befindet sich in Verlust. Das ist erstmal eine Aussage. Und dann kommt Illa, außer. Und wenn ich jetzt außer sage, dann geht es natürlich um eine Ausnahme. Und eine Ausnahme ist natürlich Mehrheit oder Minderheit? Ja, eine Minderheit natürlich. Ja? Das heißt, die Frage, die sich ein jeder von uns stellen sollte, ist, gehöre ich zur Ausnahme? Wichtige Frage, nimmt sie gerne mit, über euren Tag hinweg, gehöre ich zur Ausnahme? Kommen wir zurück zur Ausgangsfrage, nämlich warum befinden sich die Menschen in Verlust? Zum einen, weil sie den Wert der Zeit nicht kennen. Zum anderen, weil keiner sie rückgängig machen kann. Wir alle verlieren Zeit, jeder von uns, egal ob wir arm sind, egal ob wir reich sind, egal wer wir sind oder welchen Status wir haben, was wir im Leben geschafft haben, die höchsten Könige und Politiker, jeder hat das gleiche Pensum an Zeit, jeder verliert sie und keiner kann sie rückgängig machen. Wir verlieren täglich Zeit und sogar sichtbar, sogar unser Körper verliert Zeit, wenn wir daran denken, dass wir Haare verlieren, dass Haare grau werden, dass die Haut langsam abstirbt. Ne? Das merken wir an den Falten, die dann irgendwann entstehen. Das ist alles ein Prozess an unserem Körper, der zeigt, wie die Zeit an uns vorbeigeht, wie wir sie verlieren, wie sie aus uns rausgetropft, rausextrahiert wird, subhanallah. Die Zeit ist also der Verlust schlechthin. So, und jetzt wollte ich euch aber nicht depressiv machen. Was können wir jetzt also tun, anstatt in Depris zu verfallen, wie viel Zeit wir doch verloren haben und dass wir doch die ganze Zeit eine falsche Definition von Erfolg hatten, dass wir doch die ganze Zeit die Zeit nicht genutzt haben. Was können wir stattdessen tun? Was ist die andere Seite der Medaille? Nämlich unsere übrige Zeit. Wir nutzen jetzt unsere übrige Zeit und darum geht es heute hauptsächlich. Das heißt, ich gehe jetzt auch mal kurz weg von diesem Tadabbur-Part, wo es um Surat al-Asr geht, hin zur Umsetzung in unserem Alltag, inshallah. Und in meinen Augen gibt es eine goldene Regel für die sinnvolle Nutzung der Zeit. In Germany we say, der frühe Vogel fängt den Wurm. In Muslim language we say, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ja Allah, segne meine Umma in ihren Morgenstunden. Und das ist eine Sunna des Propheten, subhanallah. Wir vergessen das manchmal. Wir denken so, ja, das ist voll die deutsche Eigenschaft. Nein. Das ist eine Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, den Morgen zu nutzen, immer wichtige Dinge früh zu machen. Man sagt, dass er sogar, wenn er wichtige Verkündungen oder wichtige Sahabats rausgeschickt hat, um Dinge zu verhandeln oder Sachen zu machen, dass er das in den Morgenstunden gemacht hat. Und er, sallallahu alaihi wasallam, hat jetzt also Dua für uns gemacht. Er hat zu Allah gesagt, ja Allah, segne die Morgenstunden für meine Umma, für uns. Er macht Dua für uns, dass unser Morgen gesegnet sein soll und wir schlafen, oder was? Planung ist so wichtig. Der Morgen ist so wichtig. So wie wir auf Reisen nichts vergessen wollen, so wie wir auf wichtigen Meetings nicht zu spät kommen wollen, nichts vergessen wollen, so müssen wir die Prioritäten für Allah setzen. Wir haben Aufgaben, wir haben Verantwortungen. Wir planen am Abend, okay? Ich gebe euch jetzt ein paar Dinge mit. Wir planen am Abend, wann wir aufstehen. Mit der Überzeugung, da kommen wir wieder zu Illeladina Amanu, mit der Überzeugung, die versuchen wir uns am Abend nochmal in unser Gedächtnis zu rufen, was passiert, wenn ich nicht aufstehe zu Fajr. Okay, versucht euch das nochmal ein bisschen mit Konsequenzen und so weiter in euer Gedächtnis zu rufen. Und wenn wir es dann doch nicht geschafft haben, was menschlich ist und immer wieder passieren wird, dann hatten wir aber immer noch was? Unsere Niyya, die Absicht. Und wir wissen ja auch, innamal a'malu binniyat. Also deswegen ist die Planung auch so wichtig. Denn wenn wir es planen, haben wir eine Absicht dahinter. Und Allah, möge Allah uns gemäß unserer Absichten auch belohnen. Ja? Auch wenn und uns vergeben, wenn wir mal verschlafen, mal vergessen. Aber wir hatten diese Absicht, wir wollten aufstehen. Subhanallah. Dann beginnt euren Tag im Idealfall mit Gebet, Koran und Dhikr. Im Idealfall alle drei, im Worst-Case-Szenario mindestens eins davon. Ihr müsst wissen, Adhkar al-Sabah und Adhkar al-Layl sind Bittgebete, die eigentlich alle unsere weltlichen Bedürfnisse, Sorgen und auch die Bedürfnisse und Sorgen für die Akhira abdecken. Wenn ihr euch mal die Übersetzungen durchliest und anschaut, dann werdet ihr realisieren, es geht um Gesundheit, es geht um Rizq, es geht um Akhira, es geht um das Augenlicht, es geht um gesunde Nachkommen, es geht um alles, was unseren Alter, eigentlich alles, was wir begehren tatsächlich, was wir uns wünschen für die Dunya, wird in diesen Adhkar abgedeckt. Jetzt stell dir mal vor, du rezitierst jeden Morgen und jeden Abend diese Bittgebete. Denkst du denn nicht, dass Allah dich erhören wird und diese Sorgen für dich in Luft auflösen wird? Diese Adhkar bringen uns erfolgreich durch den Tag. Und für all die, die hier im Podcast die Adhkar noch nicht kennen, ich habe sie ja für euch aufgenommen. Das heißt, auch die, die es noch nicht sprechen können oder keine Zeit morgens haben, nicht so fließend lesen können, denen das schwerfällt, ihr könnt die Adhkar al-Sabah und Adhkar al-Layl hier ganz bequem abhören. Ihr könnt sie auch weiterleiten, sodass ihr auch zusätzlich eure Hasanat vermehrt, indem andere hören, was ihr ihnen weitergeleitet habt und so weiter und so fort. Und wie baue ich das Ganze jetzt realistisch in meinen Alltag ein? Also ich versuche euch jetzt ein paar Hilfestellungen zu geben, wie es ganz, ganz einfach für jeden in den Alltag einzubauen ist. Okay? Und dafür habe ich jetzt einfach mal drei Optionen rausgesucht. Die eine Option ist, dass wir 15 bis 20 Minuten früher aufstehen. 15 bis 20 Minuten tun eigentlich niemandem weh, ne? Aber in diesen 15 bis 20 Minuten kann ich ganz entspannt erstmal Wudu machen, nach meinem Morgengebet kurz nochmal ein bisschen Adhkar sprechen. Vielleicht schaffe ich es auch nochmal 5 bis 10 Verse Koran zu lesen. Und dann erreiche ich die offizielle Zeit, zu der ich eigentlich zur Arbeit oder zur Uni aufstehen wollte und mache, was ich mache. Trink meinen Kaffee, mach mein Frühstück, wie auch immer, zieh mich an, mach mich fertig. Ja? Aber ich habe dann Allah erstmal seine Zeit gegeben. Mein Wecker, den ich gestellt habe, habe ich also nicht mehr für die Arbeit gestellt, sondern ich habe ihn für Allah gestellt. Und da ist ein sehr großer Unterschied, auch wieder in der Absicht. Ja? Wenn jetzt aber jemand sagt, schaffe ich nicht, 15 Minuten früher aufstehen schaffe ich nicht, weil vielleicht Nachtschicht, weil vielleicht sehr schwierige Uhrzeiten, wie auch immer, oder morgens einfach zu hektisch, dann habt ihr noch die Option, eure Adhkar im Auto, in der Bahn, unterwegs zur Arbeit zu hören. Wir sind in einem Zeitalter von Kopfhörern, AirPods, wie auch immer. Man kann alles unterwegs hören. Man kann sich immer kurz Zeit nehmen. Legt euer Handy zur Seite und hört die Adhkar oder spricht die Adhkar. Und da kommen wir auch schon zu dem dritten Punkt. Ersetzt es mit eurer Bildschirmzeit. Also wenn das auch nicht funktioniert, weil ihr sagt, keine Ahnung, ich fahre nicht alleine zur Arbeit und dann steht immer irgendwie ein Gespräch und es ist dann halt so, dann ersetzt eure Bildschirmzeit. Denn ich würde jetzt mal behaupten, dass die meisten von uns, wenn sie morgens aufstehen, erstmal abchecken wollen, was habe ich verpasst über Nacht, was geht denn auf der Welt ab, die Welt würde ja untergehen, wenn wir es nicht mitkriegen, und dann erstmal am Handy sitzen und scrollen und aus, ich wollte nur mal kurz 5 Minuten gucken, ist ganz schnell 20 Minuten geworden. Ersetzt diese Zeit. Weil die Welt wird nicht untergehen und ihr werdet auch nachher noch mitbekommen, was so im Leben alles abgegangen ist. Wer jetzt sagt, das schaffe ich morgens auch nicht, also all die drei Sachen, die schaffe ich nicht, der plant entweder falsch oder gar nicht oder er hat das falsche Mindset. Und das haue ich jetzt einfach mal so frei Schnauze raus, so wie ich es sage, so meine ich das auch. Denn auch hier, wenn du es mal nicht schaffst, hattest du immer noch die Absicht. Und wir wissen, in der Malama, du beniert. Okay? Wir sprechen nicht über die Ausnahmen. Wir sprechen über dein Vorhaben, über deine Planung, deine Verantwortung. Wie planst du deinen Tag? Wenn du es schaffst, jeden Tag für den Arbeitgeber, für die Uni zu einer bestimmten Uhrzeit aufzustehen, dann schaffst du es auch, das für Allah zu tun, wenn du das richtige Mindset hast. Und jetzt habe ich ein paar Schritte für euch rausgearbeitet für mehr Qualität. Ja? Und der erste Schritt ist, beginnt am Abend. Okay, der erste Schritt beginnt gar nicht am Morgen des Tages, sondern am Abend, nämlich mit einer kleinen To-Do-Liste. Und wer sagt, oh, ich mag keine To-Do-Listen, der kann sie auch anders nennen einfach. Okay, es muss keine To-Do-Liste sein, nennt sie meine Absichten, nennt sie Niyya-Liste, wie auch immer. Okay, bedenkt, wir haben immer einen Dunya-Anteil, einen Akhira-Anteil und die Absicht spielt hierbei eine große, große Rolle. Warum ist die To-Do-Liste so wichtig? Weil, wir hatten es ja eben schon, wenn alles schief läuft, hatte ich immer noch was? Die Absicht. Wenn ich also am Abend eine To-Do-Liste mache und sage, ich möchte auf jeden Fall Koran lesen und ich möchte auf jeden Fall Azkar machen, ich stehe dafür dann auf und mache das zuerst und mache das danach und es hat aber zeitlich nicht geklappt, weil der Postbote hat dann doch geklingelt und dann hat mein Sohn was vergessen und dann zack, war die Zeit für Azkar weg, dann hatte ich aber immer noch die Absicht, es zu tun. Wichtig dabei ist, bei dieser To-Do-Liste, die muss realistisch sein. Übertreibt es nicht. Auf dieser To-Do-Liste dürften niemals 15 bis 30 Sachen stehen. Eine To-Do-Liste, das sagte mal eine Freundin zu mir, eine Psychologin, sollte im Idealfall aus 6, lass es maximal 8 To-Dos, je nachdem wie kompliziert dein Tag ist, bestehen. Damit du am Ende des Tages auch siehst, hey, ich habe das geschafft, es war ein guter Tag, es war ein erfolgreicher Tag. Was passiert nämlich, wenn ich 30 To-Dos habe und ich habe 15 geschafft, was nicht wenig ist, ja, 15 Sachen geschafft, habe ich immer noch das Gefühl, ich habe nichts geschafft. Da ist einfach noch eine lange Liste. Und das zieht mich natürlich auch nochmal runter. Bleibt realistisch. Okay. Punkt 2, eine Änderung in meiner Routine reicht. Okay. Wir haben gelernt, ein Eingriff verändert bereits das ganze Leben und danach können wir das immer noch steigern. Fangt also klein an, nehmt euch nicht zu viele Dinge vor. Macht ihr noch keine Azkar, beginnt mit den Azkar. Betet ihr noch nicht, beginnt mit dem Gebet. Liest ihr keinen Koran und macht aber alles andere, fang an mit Koran. Step by step. Punkt 3. Setzt Prioritäten. Was muss unbedingt gemacht werden und was ist nicht dringend? Und was steht auf dieser To-Do-Liste, was eigentlich gar nicht wichtig ist? Richtig unnötig, so Sachen wie Wäsche zusammenfalten zum Beispiel. Muss nicht unbedingt heute gemacht werden. Ist also kein wichtiges To-Do. Okay, ich kann die Wäsche auch übermorgen zusammenfalten. Meine Wohnung wird nicht einkrachen. Also versucht ein bisschen für euch Prioritäten zu setzen. Und wenn ihr das tut, dann werdet ihr auch auf 6 Dinge kommen. Auf realistische 6 Dinge, die Priorität verdienen. Nummer 4. Dua, Dua, Dua. Bittet Allah, eure Zeit zu segnen. Denn ohne Allah geht gar nichts. Ich kann die perfekten To-Do-Listen haben. Ich kann den perfekten Plan haben. Ich kann noch so toll strukturiert sein. Wenn ich Allah will, wenn Allah nicht will, dann passiert das nicht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir immer wieder Allah darum bitten, unsere Zeit zu segnen, unseren Tag zu segnen und uns erfolgreich sein zu lassen in Dunya und Akhira. Nummer 5. Baue den Koran täglich ein. Und wenn es nur 2 bis 3 Ayat sind, was nicht viel ist, fangt klein an, auch da nochmal. Jeder kennt sich am besten, jeder weiß, wie viel er in der Regel macht. Wenn ich normalerweise eine Seite lese, kann ich mir auch vornehmen, eine Seite zu lesen. Wenn ich aber jemand bin, der generell nicht liest, dann fange ich mit einem Vers an und steigere mich nach einem Monat vielleicht auf 2 Verse oder auf 3 Verse. Vielleicht werde ich sogar eine Art Motivation verspüren, dass mir dieser eine Vers nicht mehr reicht. Ja? Koran ist bekannt für seine Baraka in der Zeit. Es ist bekannt, dass Koran Baraka in die Zeit bringt. Das heißt, speziell für die Zeit ist Koran so wichtig. Und es gibt heutzutage keine Ausrede dafür, dass wir den Koran nicht lesen. Ich möchte nicht hören, ich kann kein Arabisch. Wir haben Übersetzungen. Ich möchte nicht hören, ich habe meine Menstruation. Wir haben Apps. Wir haben Tafsir. Wir haben so viel. Es gibt keine Ausrede dafür, den Koran nicht lesen zu können. Es ist Allahs Wort. Und es ist unser Schöpfer und es ist der unseren gesamten Alltag segnet. Nummer 6. Reflektiere deinen Tag am Abend, bevor du neu planst. Guck, war das realistisch? War es einfach? War ich mega gestresst? Vielleicht müsste ich dann die eine oder andere Sache doch nochmal rausnehmen. Habe ich das mit den Azkar morgens nicht geschafft? Baue ich sie vielleicht für morgen woanders ein, wo ich ein bisschen mehr Luft habe, okay? Nummer 7. Umgibt euch mit Menschen, die dieselben Ziele verfolgen. Sehr, sehr wichtig. Diese Menschen ziehen euch mit. Diese Menschen erinnern euch. Diese Menschen sorgen dafür, dass ihr ständig in Veränderung und in einem Prozess seid. Und Umkehrschluss Nummer 8, distanziert euch von Menschen, die eurer Zeit und eurem Glauben schaden. Okay? Zum Beispiel Muslime, die nie beten und vielmehr noch vielleicht euch doof angucken, wenn ihr sagt, ich muss beten. Distanziert euch von diesen Menschen. Ich sage nicht, löscht sie aus eurem Leben. Aber diese Menschen sollten nicht der Großteil eures Alltags sein. Wie sagt man so schön, zeig mir deine Freunde, ich zeig dir, wer du bist. Ja? Es ist auch eine Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, Sünden und Drama zu vermeiden. Ja? Wenn ich ständig eine Freundin habe, die mir ständig erzählen will, was so auf der Welt abgeht, ey, weißt du, die hat das gesagt, die hat das gemacht, die hat das gesagt, was passiert dann automatisch? Ich verbringe Zeit damit, über andere zu sprechen, über die weltlichen Dinge, und ich habe aber dann keine Zeit für andere Dinge. Es raubt mir Zeit für wichtige Dinge, subhanallah. Ja? Nummer 9. Setzt euch Ziele und benennt die Belohnung für euch. Zum Beispiel, ich wollte mir jetzt die ganze Zeit ein tolles Buch kaufen. Mache ich erst dann, wenn ich es geschafft habe, einen Monat lang zu Fajr aufzustehen. Okay, dann belohne ich mich mit diesem Buch. Ich wollte die Umrah die ganze Zeit machen. Mache ich erst dann, wenn ich es geschafft habe, das und das durchzusetzen. Oder auch mal einfach einen Wellness-Tag, einen Spa-Tag oder einfach mal einen Abend frei, nichts zu tun, sich hinzulegen, mit einer Freundin was essen zu gehen. Belohnt euch und setzt euch diese Ziele und notiert euch das. Nummer 10, teilt eure Erfolge und Taktiken und Vorhaben miteinander, um einander zu motivieren, um den Segen zu vermehren, denn deren Veränderung ist auch ein Plus für dich. Wenn sich jemand aus deinem Umkreis verändert und verbessert und auch nur vielleicht jetzt mit den Azkar anfängt, weil du es ihr gesagt hast, ja, dann ist das zusätzlich auf deinem Konto noch drauf, subhanallah. So leicht kann es sein. Nummer 11. Lege einen Tag in 2 Wochen fest oder in 3 Wochen, ich meine, jeder kennt seinen Rhythmus am besten, oder in der Woche, an dem du gezielt nach Familie und Freunden fragst. Es sollte eine bewusste Routine sein. Und das bedeutet, verbringe mehr Zeit mit deiner Familie. Und ich weiß, ganz, ganz viele werden jetzt sagen, oh, das ist eigentlich so das Schwierigste an allem. Ich weiß, sehr viele Familien haben hier und da Problemchen und sind hier und da mal verstritten. Und das ist auch keine Seltenheit. Und das ist leider sehr, sehr oft in Familien, weil eben das sind die Menschen, die man am meisten liebt. Und natürlich ärgert man sich bei diesen Menschen am meisten, wenn was schief läuft, oder erwartet von diesen Menschen auch am meisten. Aber ihr dürft eine Sache nicht vergessen. Wir brauchen diese Familie und diese engen Freunde. Wenn wir nicht mehr sind, wer sind denn diejenigen, die sich nach unserem Tod noch an uns erinnern, die vielleicht noch einen Brunnen für uns bauen, die vielleicht eine Sadaqa für uns organisieren, die dafür sorgen, dass das Totengebet voller Menschen ist, dass wir nicht mit wenig Menschen dass nicht wenig Menschen für uns beten. Wer sind die? Das ist unsere Familie. Je mehr ihr also in diese Familie integriert seid, desto mehr werdet ihr fehlen. Euer Verlust wird so groß sein, dass sie nur für euch beten und bitten und immer wieder Dua für euch machen. Ihr werdet in jeder Alltagssituation erinnert. Immer wieder werden sie an euch denken, immer wieder werden sie Dua für euch machen. Vergisst das nicht und unterschätzt das nicht. Und auch Tanten und Onkel, subhanallah, ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen, wie sehr sich gerade die ältere Generation freut, wenn dann mal ein Anruf kommt. Ihr dürft nicht vergessen, diese Menschen arbeiten zum Teil nicht mehr. Diese Menschen haben keinen vollen Alltag, wie wir ihn haben. Wenn du dir einmal in 3 Wochen einen Sonntag nimmst, in dem du sagst, ich werde jetzt in dieser einen Stunde meine ganzen Tanten anrufen. Einfach mal kurz nach den Fragen, 5 Minuten, 10 Minuten. Wie viel Dua kassierst du für diese Anrufe? Wie viel mehr erinnern sie sich an dich, wenn du nicht mehr bist, und werden für dich beten und werden für dich bitten, subhanallah. Also bitte nicht unterschätzen diesen Punkt. Nummer 12. Hast du Ehemann, Eltern oder Kinder um dich herum im Alltag? Dann versuche erst, die To-Dos umzusetzen, die du in ihrem Beisein nicht umsetzen kannst. Wenn ich jetzt weiß, ich kann Koran nicht auswendig lernen, wenn bei mir hier was los ist, dann mache ich das natürlich zu einem Zeitpunkt, wo sie nicht da sind. Wohingegen ich Wäsche falten auch mit ihrem Beisein tun kann. Ich kann auch kochen, wenn sie da sind. Dann hebe ich mir diese To-Dos für diese Zeit auf. Binde sie dann auch in deine To-Dos ein. Ja, das ist auch sowas. Wir haben Schwierigkeiten, um Hilfe zu bitten und zu sagen, hier, kannst du mir gerade mal helfen mit der Wäsche? Du könntest jetzt zum Beispiel mal die Sockenpaare raussuchen und dann macht die Mama in der Zeit etwas anderes. Vielleicht kann der Papa sich um andere Dinge kümmern. Vielleicht kann der Papa gerade Koran mit den Kindern machen. Dann musst du es heute nicht machen. Ja? Auch mal abzugeben. Und daher ist es wichtig zu beachten, wann ist die beste Zeit für welches To-Do? Ja? Was muss ich als erstes tun? Und welche To-Dos sind vielleicht auch kombinierbar, wie zum Beispiel Koran, Dhikr und Gebet. Man kann die schon gut kombinieren. Ja? Ich kann auch, während ich koche zum Beispiel, einen Vortrag hören oder Azkar hören. Ich kann auch Familientelefonate während einer längeren Autofahrt führen. Diese Dinge kann man kombinieren. So, wichtig bei all dem ist, vergisst eure Me-Time nicht. Auch ihr müsst irgendwann tanken. Ob es jetzt eure Kaffeepause ist, ein bisschen Schlaf, ein Bad, eine Maske, die ihr euch aufsetzt, vielleicht auch mal einfach shoppen oder Freunde treffen. Vergisst diese Zeit nicht. Ihr müsst einen Punkt finden, mindestens einmal in der Woche, wo ihr für euch zur Ruhe kommt. Natürlich täglich brauchen wir eh unsere kleinen Pausen. Aber was ich meine, ist, dass ihr euch auch mal in der Woche einfach mal ein bisschen Zeit rausnimmt, ob das jetzt 2-3 Stunden sind, wo ihr sagt, da mache ich was nur für mich. Okay? Und ganz wichtig, macht einen regelmäßigen Reality-Check monatlich, wo ihr einfach guckt, okay, hat dieses System für mich funktioniert und wenn nicht, was kann ich daran ändern? Kann ich vielleicht was umbauen? Kann ich vielleicht das eine zeitlich woanders hinsetzen und das jetzt nochmal einen Monat probieren? Okay? Ihr habt ganz am Anfang eine Routineliste geführt, wie euer Alltag aussieht, mit Datum. Und ich würde euch bitten, im nächsten Jahr zum selben Zeitraum, setzt euch mal eine Erinnerung in euren Kalender, diese Liste nochmal zu checken und zu gucken, bin ich am selben Punkt? Denn das sollte nicht der Fall sein. Seid ihr dann noch am selben Punkt? Dann hört euch den Vortrag nochmal an. Inshallah. Mögen wir inshallah stets zu denen gehören, die von sich sagen können, sami'na wa ata'na wa jazakumullahu khairan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.